Gnaden sei dem Herrn. Wir sind Gott dankbar, dass wir zusammenkommen dürfen, um ihn zu verherrlichen, sein Wort zu hören, uns in dem zu vertiefen, was er für uns getan hat. Dieser Tag ist ja ein besonderer Tag, ein Tag des Gedächtnisses an das, was auf Golgatha geschah, der große Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit, der große Tag der Erlösung, der Vergebung, der Gnade, und seit der Zeit ist der Tag des Heils und die Zeit der Gnade. Seit dem Moment, als unser Herr auf Golgatha starb, begann der Tag des Heils und die Zeit der Gnade. Und sie wird enden, wenn er wiederkommen wird, um die heimzuholen, die er begnadigen konnte und die sein Heil angenommen haben. Dann wird dieser Tag zu Ende gehen. Und wir wissen, dass wir dem Ende dieses Tages sehr nahe sind. Aber noch ist Gnadenzeit. Noch ist Versöhnung. Noch ist Erlösung. Noch ist Heil für alle, die zum Herrn kommen. Ich möchte, ehe wir beginnen, euch alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist unser gemeinsamer Wunsch, dass Gott diese Tage dazu gebrauchen könnte, einen neuen Anfang zu machen, neue Segnungen zu schenken und seine neue Begegnung mit ihm selber zu geben, dass wir Menschen werden, die nicht nur seine Gegenwart erlebt haben, sondern die ihn erlebt haben, die nicht nur vorübergehende Segnungen mitnehmen, die ihn mitnehmen, sein Wesen, seine Liebe und alles, was er ist. Wir wollen deshalb alles, was uns im Wege stehen könnte, mit Gottes Hilfe von vornherein unter das Kreuz legen und ihm, dem Gekreuzigten, im Glauben zutrauen, dass er den Sieg davongetragen hat, nicht erst wird, sondern schon geschenkt hat. Am Kreuz auf Golgatha rief er aus, es ist vollbracht. Und Paulus schreibt an die Korinther, noch ist nicht offenbar geworden, dass alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt sind, aber sie sind besiegt. Obwohl jeder Schritt, den wir mit dem Herrn machen, ist ein Glaubensschritt. Der ganze Weg ist ein Glaubenskampf. Aber ohne Kampf keinen Sieg. Und es sei denn, wir harren aus bis ans Ende. Nur dann werden wir gekrönt werden. In dem Moment, als Gott seine Gnade durch die Erlösungstat offenbarte, sind alle, die die Vergebung annehmen und das Heil in Christus finden, in die Gnade Gottes eingehüllt worden. Unser Bestreben in diesen Tagen als kleine Schar, geht dahin, Gottes Wort nicht nur zu hören, sondern Gott zu erleben. Etwas Bleibendes von Gott zu empfangen, und wie ich es in meinem letzten Rundbrief dargelegt habe von dem Erstgeburtsrecht, wenn uns Gott in diesen Tagen die Erstlingsgabe, den Heiligen Geist, so geben könnte, wie unseren Brüdern und Schwestern am Anfang. Dass Pfingsten zu Ostern falle, man sagt ja manchmal im Volksmund, das werde ich tun, wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen. Damit will man sagen, das wird nie passieren. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott kann wirken, entsprechend unserem Glauben und nicht anders. Jedes Mal, wenn Gott sich einem Menschen offenbart hat, dann war es in den Schranken des Glaubens, der auf die Verheißung, die Gott gegeben hatte, gegründet wurde. Und wenn wir uns in diesen Tagen unter das Haupt Jesus Christus wirklich vereinigen lassen und als ein Herz und eine Seele einmütig das gleiche Ziel haben, nämlich Gott in Wahrhaftigkeit zu erleben und einmütig zu ihm beten, nicht um 100 Dinge, um eine Sache, zielbewusst, im Glauben und im Vertrauen. Ich habe es oft genug gesagt, Gott ist vertrauenswürdig, er hat sein Wort noch nie gebrochen, er hat seine Verheißungen immer eingelöst, und damit dürfen wir auch in diesen Tagen rechnen. Wir als Menschen mögen unsere Worte nicht gehalten haben, aber Gott hält, was er verspricht. Und wenn wir offenen Herzens und freien Geistes in der Gegenwart Gottes sind, dann muss etwas geschehen. Denn da, wo der Herr ist, da geschieht etwas. Da offenbart er seine Kraft. Aber, wir haben es schon im Einleitungswort gehört, die Menschen mussten den Herrn anrufen. Und das aus ganzem Herzen. Sie wussten, das ist unsere Gelegenheit, das zu empfangen, was wir benötigen und kein anderer geben kann als der Herr, der gerade jetzt hier vorbeizieht. Und sie nahmen die Gelegenheit wahr, weil Jesus vorüberzog und riefen ihn an. Und auch wir möchten die Gelegenheit wahrnehmen, in jedem Gottesdienst in diesen Tagen, um den Herrn anrufen, aber im Glauben. Jedes Mal, wenn Menschen zu Jesus kamen, wurde ihnen geholfen. Denn sie hatten von dem gehört, was an anderen geschehen war. Und sie kamen mit der Einstellung in ihrem Herzen, was er für andere getan hat, das wird er auch für mich
und an mir tun. Wenn wir dieselbe Einstellung haben und sagen, Herr, du hast so viele mit deinem Heiligen Geist erfüllt. Du wirst auch uns erfüllen. Und für Zweifel und Unglauben überhaupt keinen Raum mehr lassen, dann muss es geschehen. So wie sich am Herrn jedes Wort der Schrift erfüllte, so erfüllt sich an der Gemeinde jedes Wort der Schrift, das für sie gegeben worden ist. So erfüllt sich an jedem einzelnen Gläubigen jede Verheißung, die Gott seinem Volke gegeben hat. Aber die Verheißung muss im Glauben aufgenommen werden, damit Gott sie erfüllen kann. Wir sahen aus dem verlesenen Worte, dass Menschen ihre eigene Vorstellung hatten von dem, was geschehen sollte in dem Moment, als der Herr nach Jerusalem oder in Jerusalem eingezogen war. Es war gemäß der Schrift, siehe, dein König kommt zu dir, reitend auf dem Füllen einer Eselin. Alles war begeistert, viel Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Aber sie begriffen nicht, dass dieser König sein Reich nicht aufrichten kann, es sei denn, er hat Menschen erlöst und erkauft und ihnen das ewige Leben gegeben, damit sie in seinem Reiche sein konnten. Sein Reich ist doch nicht von dieser Welt. Sein Reich ist doch nicht zeitlich begrenzt. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und wer in dem ewigen Reich Gottes sein will, muss das ewige Leben haben, um ewig darin leben zu können. Und sie begriffen nicht, dass dieser König erst in Demut kommen musste, um sein Leben als Sühne zu geben, um den Anfang seines Reiches zu machen. Sie meinten, jetzt wird er sein Reich aufrichten und sie würden mit ihm herrschen. Die Zeit kommt, wo wir mit ihm herrschen werden. Die Zeit kommt, und wir lesen's in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15. Jetzt ist das Reich und die Herrschaft und die Gewalt an unseren Herrn gekommen, und er hat die Königsherrschaft angetreten. Alles in seiner bestimmten Ordnung zu der bestimmten Zeit. Und warum waren die Juden enttäuscht? Weil ihre Erfüllung oder das, was sie meinten, erfüllt werden müsste, auf die Art und Weise, wie sie es gedacht haben, nicht geschah. Deshalb waren sie so enttäuscht. In dem Moment, wo sie meinten, jetzt geschieht alles, worauf wir gewartet haben, erklang das Hosianna. Und von diesem Palmsonntag begann nicht die Aufrichtung des Königreiches, sondern der Weg über Gethsemane nach Golgatha. Und das war für sie unfassbar. Ihr König, der gemäß der Schrift auf dem Füllen einer Eselin in die Stadt hineinreitet, Alles ist voller Begeisterung. Die Zweige werden von den Bäumen gehauen, die Mäntel auf die Straße geworfen. Hosianna, dem, der da kommt. Und der, der kam, kam nicht, um ein Reich aufzurichten, ohne Menschen zu haben, die dann darin sein würden. Er kam, um die Erlösung zu vollbringen, damit er sicherstellt, dass auch Leute in diesem ewigen Reich Gottes sein würden. Aber wisst ihr, es hatte zur Folge, als ihre Vorstellung zu einer solchen Enttäuschung geführt hat, dass die Begeisterung um das Hosianna und alles das, was unter ihnen war, nur ein paar Tage später ins Gegenteil umgeschlagen hatte. Und man rief, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Was war geschehen? Sie haben eine Teilerfüllung gesehen und erwarteten, dass der Rest erfüllt würde, obwohl dafür die Zeit noch gar nicht gekommen war. Und weil ihre Vorstellungen nicht erfüllt wurden, wandte sich das gesamte Bild um die Einstellung zu dem, von dem sie alles erhofft hatten, und sprachen zum Schluss, wir haben gemeint, er werde Israel erlösen. Er hat Israel erlöst. Aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie sie es dachten. Sie dachten, er wird erlösen, mit dem Schwert, mit den Feinden aufräumen, wird äußerlich eine Befreiung vollziehen und wird ein Reich aufrichten. Aber wenn sie als Juden richtig gelesen hätten, dann steht schon ein ganz bezeichnendes Wort im Propheten Sacharja, wo von dem Blutbund die Rede ist, dass der Herr die Seinen um des Blutbundes willen, als die Gefangenen zur Freiheit führen wird. Sacharja Kapitel 9, Vers 11. Auch will ich, was dich betrifft, um des Blutbundes willen, den ich mit dir geschlossen habe, deine Gefangenen in Freiheit setzen aus der wasserlosen Grube. Es war nicht nur ein Bund, es war ein Bund durch das Blut des Lammes, eine Versöhnung, nicht in Worten, sondern in der Tat, eine Vergebung und eine Erlösung, nicht nur als Verheißung, sondern als Realität. Und wenn wir einige der alttestamentlichen Worte lesen, die von unserem Herrn in seinem Leiden beschrieben wurden, wir denken an Psalm 22, sowieso einer der gewaltigsten Psalmen, die von dem Leiden Christi sprechen. In Vers 2 heißt es gleich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ach, fern von meiner Rettung bleiben die Worte meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tage, doch du antwortest nicht. Und bei Nacht, doch Ruhe wird mir nicht zuteil. In Vers 17 steht, eine Rotte von Übeltätern umkreist mich. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Alle meine Gebeine kann ich zählen. Sie aber blickten mich an und weideten sich an dem Anblick. Sie teilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Wenn wir die Weissagungen des Alten Testaments lesen und davon ausgehen, dass die Juden auf den Messias gewartet haben und dass ihnen die Schrift zur Verfügung stand, dann würden wir meinen, sie hätten die Einzelheiten der Erfüllung des Wortes Gottes erkennen und sehen müssen. Aber Gott hat ihre Augen verblendet, so steht's im Propheten Jesaja, damit sie mit sehenden Augen nicht sehen und mit hörenden Ohren nicht hören. Dann aber in Jesaja Kapitel 52, die letzten Verse, und auch Kapitel 53, hier werden die Dinge nicht nur vor Augen geführt, sondern schon im Voraus gesagt, was und wie es sein wird. In Kapitel 52 von Vers 13 steht, wisset wohl, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird emporsteigen und erhöht werden und hoch erhaben dastehen, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt, nicht mehr einem Manne ähnlich, war sein Aussehen und seine Gestalt nicht mehr wie die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Völker in Erstaunen versetzen und Könige werden über ihm den Mund verschließen, denn was ihnen nie gesagt worden war, das sehen sie, und wovon sie nie etwas gehört hatten, das vernehmen sie oder das nehmen sie wahr. Schon in diesen wenigen Sätzen werden zwei Dinge zum Ausdruck gebracht. Als erstes seine Erhöhung, seine Erhabenheit, wie wir es gelesen haben, er wird emporsteigen und erhöht werden und hoch erhaben dastehen. Und direkt danach steht, dass sich viele über ihn entsetzen werden, weil sein Aussehen nicht mehr einem Manne ähnlich ist. In dem einen Vers, erhaben, hoch erhöht über alles. Und wenn wir im Philipperbrief nachlesen, da steht geschrieben, nachdem er am Kreuz den Frieden gebracht hat, ist er erhöht worden über alles und hat einen Namen bekommen, der jedem anderen Namen überlegen ist. Aber ehe das kommen konnte, musste die Entäußerung, der Weg über Gethsemane nach Golgatha beschritten werden. Dann in Kapitel 53, in Vers 1, vernehmen wir sonderbare Worte. Wer hat unsere Verkündigung oder Botschaft Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Mitten in der Beschreibung dessen, was mit Jesus Christus, unserem Herrn, geschehen würde, heißt es, wer hat unsere Verkündigung oder unsere Botschaft Glauben geschenkt? Nur die, die vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt sind, Söhne und Töchter Gottes zu sein, die ihre eigenen Vorstellungen beiseite gelegt haben, um der Predigt des Wortes Gottes Glauben schenken, denn der Glaube kommt nicht aus der Deutung, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Worte Gottes. Und wenn die Predigt aus dem Worte Gottes kommt und unsere Vorstellungen rechts und links zur Seite fegt, dann wollen wir Gott dafür danken. Denn er wird seinen Plan nicht ändern. Und er hat auch keinen von uns gefragt, was er zu tun hätte. Hier in diesem Worte wird der Heilsplan, der Anfang mit Jesus Christus, ganz klar zum Ausdruck gebracht. Jetzt heißt es weiter in Vers 2, er wuchs vor ihm auf wie ein Schössling und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Schönheit, dass wir ihn hätten ansehen mögen, und kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gehabt hätten. Nein, er war verachtet und gemieden von den Männern, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, ja wie einer, vor dem man das Angesicht verhüllt. Verachtet, so dass wir ihn für nichts ansahen. Lasst uns auch hier ein wenig stehen bleiben. Er, der König der Könige, der in die Stadt Jerusalem einzieht und alles ruft Hosianna und ist begeistert, von ihm wird gesagt, er hat keine Gestalt und keine Schöne, dass man seiner begehrt hätte, dass man Verlangen nach ihm getragen hätte, verachtet, verspottet, gemieden von den Menschen. Und ihr wisst, wie einem Menschen zumute sein kann, wenn man gemieden wird. Unser Herr musste diesen Weg gehen. Für uns unverständlich, unbegreiflich, aber er musste diesen Weg gehen. Lesen wir weiter von Vers 4. Jedoch unsere Krankheiten waren es, die er getragen hat, Und unsere Schmerzen hatte er sich aufgeladen, während wir ihn für einen gestraften, von Gott geschlagenen und gemarteten hielten. Und doch war er verwundet um unsere Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen und Sünden willen. Die Strafe war auf ihn gelegt zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Er ging diesen Weg für mich und für dich. Er hat auf sich geladen deine und meine Schmerzen, deine und meine Krankheit, deine und meine Schuld, deine und meine Sünde, und war zerschlagen um unserer Sünde willen, ein Mann der Schmerzen, aber er ging dahin. Und wie geschrieben steht, die Strafe war auf ihn gelegt. Ein Gesetz ist dazu da, um die Strafe für ein Vergehen festzulegen. Und derselbe, der auf dem Berge Sinai das Gesetz gab, hat die Strafe auf sich genommen und ist an das Kreuz gegangen, zerschlagen und gemartert um unsere Schuld und Sünde willen und damit uns Rettung und Heilung zuteil werden kann. Wer kann es fassen? Wir sind heute hier, und manchmal scheint es uns, als sei die Rettung etwas Selbstverständliches. Die Rettung hat unserem Herrn viel gekostet. Er hat die ganze Schöpfung durch sein Allmachtswort ins Dasein gerufen. Aber als es um deine und um meine Rettung ging, ist er aus der Geistleiblichkeit, in der er nicht leiden konnte, in der er nicht sterben konnte, aus der Geistleiblichkeit herausgekommen und Mensch geworden. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er ist Mensch geworden um der Menschen willen. Um die ganze Strafe, die für alle Sünden, die die ganze Menschheit begehen würde, auf sich zu nehmen. Wenn ein Einzelner zu Gericht gebracht wird und er bekommt seine Strafe schon irdisch, das ist eine harte Sache. Aber denkt, wenn 100 verurteilt werden, denkt, wenn 1000 verurteilt werden, wenn 1 Million verurteilt wird, ja, wenn 3 Billionen oder wer, die ganze Menschheit ist doch dem Urteil anheimgefallen. Und diese Strafe, wir hören manchmal, da ist ein Urteil gewesen, die Strafe lautet so und so. Hier hat der Herr die Strafe für einen jeden von uns, die dich und mich getroffen hätte, so gewiss wir hier sind. Aber sie hat ihn getroffen. Er hat sie auf sich genommen. damit wir frei ausgehen. Und da setzt unsere Dankbarkeit ein. Da setzt unsere Anbetung ein. Da begreifen wir, was Begnadigung bedeutet. Man redet von Gnade, ohne von der Verurteilung gehört zu haben. Wenn man irdisch einen Menschen sagen hörte, ich bin begnadigt worden, dann wüssten wir alle ganz genau, der hat was auf dem Kerbholz, der ist im Gericht gewesen, der ist verurteilt worden, der saß im Knast, er war im Gefängnis. Wenn man plötzlich von einem Menschen hören würde, dass er begnadigt wurde, dann wüssten wir alle genau, wovon dieser Betreffende spricht. Wir wüssten, dass er eine Straftat begangen hat und dass das Gesetz ihn verurteilt hat und dass er begnadigt wurde. So müssen wir die Sache sehen. Das Gesetz Gottes hat uns alle verurteilt. Aber durch die Gnade Gottes sind wir freigesprochen worden. Wir sind begnadigt worden. Und deshalb rühmen wir die Gnade unseres Gottes, die in Jesus Christus, unserem Herrn, offenbar geworden ist. Wir lesen weiter von Vers 5. Um doch war er verwundet, um unserer Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen willen. Die Strafe war auf ihn gelegt zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich seinem eigenen Wege zu, der Herr aber hat unser aller Schuld auf ihn fallen lassen. Jeder von uns wandte sich seinem eigenen Wege zu, aber dann kam der, der sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann kam er und stellte sich uns in den Weg, damit wir ihm nachfolgen. Und wie hier geschrieben steht, wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich seinem eigenen Wege zu. Brüder und Schwestern, möge dieses Wort uns neu zu Herzen gehen, dass wir uns nicht unseren eigenen Wegen zuwenden, sondern dem Wege Gottes und sein Wort und die Erfüllung seiner Verheißungen in dieser Zeit erkennen. Es heißt hier von Vers 7, als er misshandelt wurde, ergab er sich willig darin und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Mutterschaf, das vor seinen Scheren stumm bleibt. Er tat seinen Mund nicht auf. Aus der Drangsal und dem Gericht ist er hinweggenommen worden. Doch wer unter seinen Zeitgenossen bedachte es, dass er vom Lande der Lebenden abgeschnitten war. Wer von seinen Zeitgenossen bedachte, dass er diesen Weg gehen musste? Sie alle konnten ihn beurteilen, sie konnten ihn verurteilen, sie haben ihn missverstanden. Und deshalb steht's hier, wer von seinen Zeitgenossen bedachte es? Mit anderen Worten, wer von seinen Zeitgenossen hatte das göttliche Verständnis über das, was damals gemäß dem Heilsplan Gottes zu geschehen hatte? Wir leben in einer prophetischen Zeit, in der sich vieles erfüllen muss, und wir sind fast gezwungen, uns die Frage zu stellen, wer von unseren Zeitgenossen bedenkt es, dass Gottes Wort sich auch in dieser Zeit in jeder Weise erfüllen muss. An unserem Herrn hat sich nicht nur der hohe und erhabene Teil erfüllt, sondern die Erniedrigung, das verspottet und verhöhnt werden, hatte seinen Platz. Alles zu seiner Zeit im rechten Zusammenhang. Von Vers und letzter Teil vom 8. Vers. Wegen der Verschuldung meines Volkes hat die Strafe ihn getroffen. Und man wies ihm sein Grab bei Frevlern an und bei Missetätern seine Gruft. Wiewohl er keine Gewalttat verübt hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen war, doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille des Herrn durch ihn gedeihen oder zur Ausführung gelangen. Auch dieser Vers ist ein ganz besonderer Vers. Nicht nur, dass es hier geschrieben steht, sondern dass wir begreifen, in welch einer Weise es zur Ausführung gelangt. Hier lesen wir, doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille des Herrn durch ihn geschehen. So wie wir irdisch alle nach dem ersten Adam kommen, so kommen wir geistlich nach Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Der Same Gottes hat mit ihm seinen Anfang genommen und deshalb steht geschrieben, Christus ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Nicht der Anfang der Schöpfung des Universums oder der Erde oder des Himmels, sondern der Anfang der Schöpfung Gottes. So wie er durch den Geist gezeugt wurde, so werden wir durch den Geist gezeugt. So wie er als Wort Fleisch wurde, so muss das Wort Fleisch durch die Gemeinde werden. Das bedeutet, ihre Erfüllung und Bestimmung finden. Die Gemeinde ist die Fortsetzung dessen, was Christus, unser Herr, begonnen hat. Wenn er Samen sehen wird und in die Länge leben, das heißt fortwährend leben, dann sind hier zwei Dinge. Einmal Samen und einmal Leben. Leben wird er nur in denen, die sein Same sind. Und wir wissen, von Anfang an hat es zwei verschiedene Samen gegeben. Hier geht es um den göttlichen Samen, in dem Christus fortlebt, als das Haupt seine Glieder mit seinem Leben durchdringt, bis wir zur Vollendung gelangt sein werden. Und seitdem er sein Leben als Sühne dahingegeben hat, lebt er in seinem Samen, der die Versöhnung auf und angenommen hat, weiter. Und ich darf euch sagen, was die Schrift sagt. Er wohnt durch den Glauben in deinem und in meinem Herzen. Das ist die Heilige Schrift. Jesus Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Er hat Wohnung genommen in seiner Gemeinde, die da ist, der Leib, die Erstgeborenen, die sein göttlicher Same sind und die auch den Samen seines Wortes in sich aufnehmen. Wir wissen, in Matthäus 13 hat der Herr 7 Gleichnisse ausgesprochen, unter anderem das Gleichnis von dem Sämann. Und es waren 2 Männer, die gesät haben. Das eine war der Herr und seine Saat sind die Söhne oder die Kinder des Reiches Gottes. Das ist die göttliche Saat, in der Gott auf Erden fortlebt, in der er oder in denen er sein Wort und seinen Willen zur Ausführung bringt. Es heißt im Hebräerbrief, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen. Ein Wort aus dem Alten Testament. Hier lesen wir, so wird er Samen sehen und lange Tage fortleben und der Wille des Herrn durch ihn geschehen oder zur Ausführung gebracht werden. Wir haben nur einen Wunsch in diesen allerletzten Tagen, dass der Wille Gottes in dem göttlichen Samen zur Ausführung kommt und dass wir ein jeder von Herzen vor unserem Gott sagen könnten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Man kann es manchmal sagen, aber das ganze Herz mag nicht in den Worten, die man ausspricht, sein. Aber wenn uns Gott Gnade schenkt, dann werden wir's von Herzen tun können und einfach sagen, Herr, dein Wille möge durch deine Gemeinde, durch deinen Samen, durch die Erstgeborenen, durch die Kinder der Verheißung können sich doch die Verheißungen nur erfüllen. So wie Jesus Christus der verheißene Same des Weibes war, der der Schlange den Kopf zertreten wurde, um der Wille Gottes durch ihn zur Ausführung kam, so ist die Gemeinde mit den Verheißungen Gottes vertraut gemacht worden. Und wie Paulus im Galaterbrief ausführt, wir sind Kinder der Verheißung nach Isaaks Art. Isaak war menschlich gezeugt, aber hatte eine göttliche Verheißung. Auch das müssen wir begreifen. Wir mögen noch in diesem Fleische sein, aber wir sind nicht nur menschlich gezeugt, sondern auch durch den Geist Gottes gezeugt und sind zuerst geborenen Gottes geworden, zu seinem Samen in dieser Zeit, damit der Wille Gottes geschehe. Nicht damit du dir und ich mir lebe, du deinen und ich meinen Willen tue, sondern vereinigt unter einem Haupt als Glieder des Leibes Jesu Christi zusammengefügt, damit der Wille Gottes geschehen kann. Er wird nur in dem göttlichen Samen geschehen. Und wir haben es gestern Abend in unserer Gebetsstunde schon erwähnt. Gott, der Herr, sprach in 1. Mose 3, nachdem der Sündenfall geschehen war, zur Schlange: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und deinem Samen und ihrem Samen. Es war eine Feindschaft gesetzt worden zwischen diesen beiden Samen. Und ich sage euch, wenn wir der Same Gottes in dieser Zeit sind, dann wird Gott sein Programm durch seinen Samen, hier lesen wir das Wort Samen, in Erfüllung gehen lassen müssen. Er wird keine andere Möglichkeit haben, so wie er in Christus das erfüllte, was auf ihn durch die Propheten vorausgesagt wurde, so wird er durch die Gemeinde erfüllen, was für die Gemeinde verheißen und vorausgesagt wurde. Und da mag die Volksmenge an einem Tage Hosianna rufen und am anderen kreuzigt ihn, das spielt keine Rolle. In beiden Teilen ist Erfüllung des Wortes Gottes, denn beide Teile sind niedergeschrieben worden, wohl den Menschen, die die Gnade hatten, in jener Zeit zu unterscheiden. Hier erfüllt sich Gottes Wort auf die Weise, hier auf die Weise, aber beides ist Erfüllung der Heiligen Schrift. Nur dann werden wir das Wort Gottes wie einen Kompass in unserer Hand halten und die Richtung wissen, in die wir zu gehen haben. Denn wahrlich, alles wird durcheinander gewürfelt, dass die Menschen nicht mehr aus noch ein wissen, geraten in Verzweiflung und fallen auf eigene Wege zurück. Gottes Wort erfüllt sich nicht nur in guter Hinsicht, Gottes Wort erfüllt sich in jeder Hinsicht. Manchmal würden wir meinen, es wäre besser, wenn sich nur alles Gute erfüllen würde. Aber steht nicht geschrieben, ein Volk wird gegen das andere sein? Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, teure Zeiten? Steht nicht geschrieben, dass die Liebe in vielen erkalten wird? Steht nicht geschrieben, was alles geschehen würde? Wir als Menschen neigen immer dazu, den guten Teil zu erwählen und an dem anderen vorbeizugehen. Es gibt kein Vorbei. Auf dem Wege Gottes gibt es kein Vorbei an dem, was auf diesem Wege zu erleben und was auf diesem Wege bestimmt ist. Es heißt hier in Vers 11, infolge seiner Seelenqual wird er Frucht sehen und satt werden, und seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Darum will ich ihm die vielen zuteilen, und mit Starken soll er Beute teilen zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während er doch die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend eingetreten ist. Auch dieses Wort gehört zu dem gesamten Kapitel, das den Leidensweg unseres Herrn im Voraus beschrieben hat. Hier werden die Dinge hingestellt, als seien sie schon geschehen, während er sein Leben für viele dahin gegeben hat. Biblische Prophetie ist weder von Vergangenheit noch Zukunft abhängig. Biblische Prophetie erfüllt sich da, wo der Zeitpunkt gekommen ist, wo etwas Bestimmtes nach dem Heilsplan Gottes erfüllt werden muss. Im Matthäusevangelium wollen wir, weil es der Tag insbesondere erfordert, und wir tun's mit ganzem Herzen, noch einige Verse lesen. Matthäus Kapitel 26, vom Vers 26. Während des Essens aber nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt, esset, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher, sprach das Dankgebet und gab ihnen den mit den Worten: Trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von nun an von diesem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, an dem ich es mit euch neu trinken werde im Reiche meines Vaters. Nachdem sie dann den Lobpreis gesungen hatten, gingen sie aus der Stadt hinaus an den Ölberg. Dabei sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten niederschlagen, dann werden die Schafe der Herde sich zerstreuen. Nach meiner Auferweckung aber werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Wir könnten weiterlesen, wie er nach Gethsemane ging, gerungen, gefleht hat und gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und es war der Wille Gottes, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne dahingeben würde. Und Brüder und Schwestern, weil er sein Leben als Sühne, das heißt zur Versöhnung, dahingegeben hat, sind wir mit Gott versöhnt worden. Und Paulus schreibt an die Korinther und geht sogar so weit und sagt, wir aber rufen, lasset euch versöhnen mit Gott. Er sagt, uns ist das Amt der Versöhnung übertragen worden. Wir sprechen nicht nur von der Versöhnung, sondern geben sie als ein göttliches Gnadenangebot weiter. Und als der Herr in Johannes 20 sagte, zu denen, die er aussandte, wem ihr die Sünden erlasset, dem sind sie erlassen, dann hat er sicher nicht gemeint, dass irgendjemand befugt ist, menschlich gesehen zu handeln, um einem anderen zu vergeben. Das geht nicht. Aber wenn wir das Amt der Versöhnung bekommen haben, dann können wir den Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, mit aller Gewissheit sagen, dass ihre Schuld und Sünde vergeben ist. Und dann wird das Evangelium zu einer frohen Botschaft. Einerseits gestraft in der Gegenwart Gottes, überführt, dass wir so vor ihm nicht bestehen können. Andererseits streckt sich uns die durchbohrte Hand des Herrn entgegen. Und er sagt, ich habe dich je und je geliebt und bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Oh, wie sollte da ein Amen, ein Halleluja, ein Lobpreis, eine Anbetung unsere Herzen erfüllen? Oder sind wir am Herrn enttäuscht? Die Heilige Schrift sagt, keiner, der auf ihn sein Vertrauen setzt, wird enttäuscht werden. Setzen wir unser Vertrauen auf Gott, dann stellen wir sicher, dass wir nicht enttäuscht werden. Es kann sein, wenn wir unser Vertrauen auf uns selbst, auf andere setzen, dass wir enttäuscht werden. Dann aber nur deshalb, um zu begreifen, dass wir unser Vertrauen einzig und allein auf Gott, den Herrn, setzen können. Wir singen ja in einem Chorus, Jesus enttäuscht uns nie. Jesus enttäuscht uns nie. Vielleicht sagst du, ach, ich habe um das gebeten und habe es Gott hingelegt und es nicht empfangen. Fasse es nicht als Enttäuschung oder Ablehnung auf. Gott weiß besser wie du und ich, was zu unserem Heil dient. Wir haben die Verheißung, Wenn wir bitten nach seinem Willen, dann wird er es uns geben. Und wenn wir heute an diesem Tage um Vergebung, um Gnade bitten, um die Kraft des Heiligen Geistes, um die Einlösung seiner Verheißungen, dann bitten wir die Bitten, die Gott uns schon in das Herz und in den Mund gelegt hat. Und Johannes schreibt, wenn wir die Bitten, die wir von ihm empfangen haben, vor das Angesicht Gottes bringen, dann erhört er uns. Das sind dann nicht deine und meine Wünsche, die sehr fromm sein können. Jedes Gebet, das Gott erhören soll, muss ein Gebet gemäß dem Worte Gottes sein. Und wie schon erwähnt, Johannes sagt, daran erkennen wir, dass Gott uns erhört. Und wenn unser Gewissen uns nicht verdammt, und wir bringen die Bitten, die wir von ihm empfangen haben, kennt ihr alle diese Schriftstelle? Vielleicht ist es besser, dass ich sie suche, obwohl ich nicht sicher bin, sie auf Anhieb zu finden, aber man braucht einfach das Echo aus der Gemeinde, sonst weiß man nicht genau, ob die Dinge ankommen. Ich meine, es ist 1. Johannes, Kapitel 3, von Vers 19. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unsere Herzen vor ihm davon überzeugen, dass wenn unser Herz uns nicht uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles erkennt. Lasst uns an diesem Vers einen Moment stehen bleiben. Selbst wenn unser Herz uns in der Gegenwart Gottes verurteilt, sollen wir dabei nicht stehen bleiben, denn es heißt wörtlich, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles erkennt. Du und ich, wir erkennen nur ganz, ganz wenig. Aber Gott erkennt alles. Und selbst wenn unser Herz uns rechtmäßig in der Gegenwart Gottes verurteilt, ist Gott größer als unser Herz. Und er erkennt alles. Jetzt Vers 21. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so besitzen wir Freudigkeit oder eine freudige Zuversicht zu Gott. Und um was wir auch bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das tun, was ihm wohlgefällig ist. Dies aber ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, dem Gebot entsprechend, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in der Gemeinschaft mit ihm und er mit ihm. Und daran erkennen wir, dass er in der Gemeinschaft mit uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat.
Das ist auch ein herrliches Wort, aber es ist nicht das Wort, das ich lesen wollte, aber bin eigentlich sehr froh, dass ich es gelesen habe. Schlagt eine Seite um, in Kapitel 5 steht, von Vers 13, dies habe ich euch, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und dies ist die freudige Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir ihn um etwas nach seinem Willen bitten, er uns erhört. Und wenn wir wissen, dass er alle unsere Bitten erhört, so wissen wir, dass die Bitten, die wir vor ihn gebracht haben, uns schon gewährt sind. Ist das nicht ein herrliches Wort? Dass wir die Bitten, die wir vor ihn gebracht haben, uns schon gewährt sind. Fast ein Paradox. Wir würden sagen in unserer Sprache, dass die Bitten, die wir vor ihm bringen oder bringen werden. Aber hier steht, die Bitten, die wir nach seinem Willen vor ihn gebracht haben, die hat er uns schon gewährt. Es kann nicht anders sein, als dass Gott einen unerschütterlichen Glauben in unsere Herzen hineinlegt, der in seinen Worten und in seinen Verheißungen verankert ist. Es hat keinen Sinn, Dinge von Gott zu erwarten und um etwas zu bitten, über das man sich nicht klar ist, ob Gott es geben wird oder nicht geben wird. Wir müssen wissen, dass wir die Bitten vor ihn bringen, und es sind Bitten nach seinem Willen, und deshalb bringen wir sie ihm, und er erhört uns aus Gnaden. Es gibt eine Stelle im Römerbrief, die heißt, wir wissen nicht, was wir beten sollen, so wie es dem Willen Gottes gerade entspricht. Und dann kommt uns der Geist zur Hilfe. In Römer Kapitel 8 von Vers 26. Gleicherweise kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir so, wie es gerade Not tut, beten sollen. Wir meinen, wir wissen. Aber im Grunde genommen wissen wir nur das, was wir wissen. Aber in dem Moment, wo der Geist uns erleuchtet und wir von Gott ins Herz hineingelegt bekommen, worum wir bitten sollen, dann ist es nicht mehr dein und mein Wissen, dein und mein Wollen, deine und meine Wünsche, dann ist es Gott, der wirksam werden kann in der Gemeinde, um gerade das, was er tun möchte, uns aufs Herz zu legen, damit wir es als Gebet vor sein Angesicht bringen. Und darum geht es eigentlich in einem Gottesdienst. Nicht nur, dass wir zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, sondern, dass wir Gott wirken, dass wir Gott reden lassen, dass wir unsere Gedanken beiseite tun und sagen, Herr, nimm uns alle völlig in deinen Besitz. Denn wenn hier geschrieben steht, gleicherweise kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Als der Herr dem Abraham die Verheißung gab, steht so schön geschrieben, er nahm die Erstorbenheit seines eigenen Leibes war. Er hat sich nicht darüber hinweggetäuscht. Er hat nicht einfach gesagt, ach, ich bin hier kräftig und jung. Nein, er hat die Dinge, die da waren, registriert. Aber er blieb dabei nicht stehen, sondern hat seinen Glauben in die Verheißung Gottes verankert. Und er ließ sich durch Unglauben nicht irre machen. Hier steht geschrieben, der Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Wir mögen unsere Schwachheit, unser Unvermögen, unsere Unzulänglichkeit, alles registrieren, voll und ganz. Aber dabei bleiben wir nicht stehen. Wir dringen durch. Wir gehen weiter. Und Gott kommt uns zu Hilfe. Und es steht geschrieben, der Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir so, wie es gerade Not tut, beten sollen. Wir mögen manchmal für alles Mögliche beten. Und Gott ist nicht in dem Gebet. Aber wenn wir dem Herrn sagen, o Gott, wir gehen jetzt ins Gebet. Ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich registriere nur meine eigene Schwachheit, mein eigenes Versagen. Ich nehme die Dinge in mir und um mich wahr, aber weiß nicht, was ich vor dein Angesicht bringen soll. Und ich sage euch, Gott wird alles das, was wir uns im Voraus zu einem Gebet zusammengelegt haben, zerschlagen, und wir werden überhaupt nicht mehr daran denken, sondern sein Geist wird über uns kommen und es werden geistgewirkte Gebete zum Throne Gottes emporsteigen, auf deren Erhörung wir nicht lange warten brauchen, sondern Gott ist ein hörender Gott, ein redender Gott. Und wir brauchen dabei noch nicht einmal so laut zu schreien. Das taten die Baalspriester, weil sie einen toten Gott hatten. Wir können mit unserem Gott so von Herz zu Herz reden und ihm alles sagen. Und er hat ein sehr feines Gehör. Dann werden die Gebete der Heiligen zu einem Räuchwerk und dann steigen sie auf zu dem Throne Gottes und dann kommt die Erhörung auf uns herab. Wenn der Geist uns aber zu Hilfe kommen soll, dann muss er uns erstmal in Besitz nehmen, dann muss er uns erstmal erfüllen und dann kann er uns zu Hilfe kommen. Wenn jemand dir zu Hilfe kommen soll, dann muss er greifbar nahe sein. Sonst ist keine Hilfe möglich. Brüder und Schwestern, der Herr will sich uns nahen. Er will in greifbarer Nähe sein. Er will zu unserer Hilfe kommen. Er will uns nicht so lassen, wie wir sind. Und weiter steht, da tritt dann aber der Geist selbst mit unaussprechlichen Seufzern für uns ein. Der Geist Gottes tritt für uns ein. Er weiß, was wir bedürfen. Wir überlegen mit dem Verstande, bringen einiges im Gebet und der Herr hat kein Gehör dafür. Jetzt setzt der Geist ein. Und wir bringen ein geistgewirktes Gebet vor den Gnadenthron Gottes. Und dann kommt eine geistgewirkte Antwort. Anders kann es nicht sein. Wie steht's heute um deinen und um meinen Glauben? Wir nehmen äußerlich wie Abraham die Dinge wahr. Alles ist tot, alles ist hoffnungslos, alles ist dahin. Über Abraham könnte man fast sagen, schon so und so lange über die Zeit hinaus. Gott ist an keine Zeiten gebunden. Er kann Dinge wenden. Er kann die Sonne stehen lassen in einem Augenblick. bis der Kampf zu Ende ist. Gott kann Tage verlängern, er kann verkürzen, er ist Gott über alles. In diesen Stunden unseres Beisammenseins, in diesen Tagen, wollen wir Gott durch Glauben ehren. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Die Heilige Schrift sagt's doch, wer kleinmütig zurückweicht, an dem hat mein Herz keinen Wohlgefallen. Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen, die ihm glauben. Der letzte Teil der 27. Vers. Der aber, der die Herzen erforscht, versteht die Sprache des Geistes, weil dieser in einer dem Willen Gottes entsprechenden Weise für Heilige eintritt. Hier haben wir es. Gott versteht die Herzen. Er erforscht sie. Und es heißt, die Sprache des Geistes. Ja, was ist das? Was ist die Sprache des Geistes? Gottes Wort ist Geist und ist Leben. Wenn Gott durch sein Wort mit uns spricht, dann ist es nicht ein menschliches Reden, dann heißt es, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist eine Sprache des Geistes, ein Reden Gottes durch sein Wort, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und wenn wir unter diese Inspiration kommen, dann bricht ein Quell in uns allen auf. Dann beginnen wir zu loben und zu preisen. Wenn Bruder Brenhim die Geschichte von Abraham erwähnt und immer so bildlich darstellt, wie er Vorsorge getroffen hat und trotzdem lange warten musste, aber er hielt aus. Weshalb? Weil er Gott glaubte. Der Herr hat geredet. Und ich sage euch heute, wenn wir davon überzeugt sind, dass das geoffenbarte Wort Gottes nicht das Wort eines Bruder Brenhams, sondern das Wort Gottes ist, dann haben wir einen Anker für unsere Seele, der im Worte Gottes so fest verankert ist, wie bei allen, zu denen Gott persönlich geredet hat. Und ich frage dich und ich frage mich, hat Gott zu dir persönlich durch sein Wort geoffenbart, durch den Heiligen Geist geredet? Wenn ja, dann kann es dir niemand nehmen. Und du bist ein Kind der Verheißung. Hast das Erstgeburtsrecht. Darum brauchst du gar nicht mehr zu beten. Durch Christus ist es dir geschenkt worden. Wie wir es gestern Abend auch sagten, Jakob hat so viele Schliche anwenden müssen, einen Trick hier und einen da, um das Erstgeburtsrecht zu bekommen. Wir haben gar nichts anwenden brauchen. Die Juden, denen das Erstgeburtsrecht galt, haben es preisgegeben. Und wir aus den Nationen haben das Erstgeburtsrecht empfangen. Die natürlichen Zweige sind herausgenommen worden und die wilden Zweige sind eingepfropft worden. Aber es ist dieselbe Wurzel und dasselbe Leben, das durch diese Zweige kommt. Alles von Gott geordnet. Nicht von mir und nicht von dir, sondern von Gott geordnet. Und wir sind in diese Sohnschaft hineingestellt worden. Und das macht uns innerlich froh. Und wir dürfen wissen, wenn wir jetzt im Gebet vor das Angesicht Gottes kommen, dann wirklich nicht, um zu sagen, Herr, tu du jetzt dies oder jenes, sondern schlicht und einfach, mein Gott, tue das, was du dir vorgenommen hast, in dieser Versammlung zu tun. Herr, was wolltest du heute in diesem Gottesdienst in meinem Leben tun? Was ist Sinn und Zweck, dass ich heute vor deinem Angesicht dein Wort gehört habe. Und in den Tagen der Apostel, so können wir es nachlesen, fiel der Heilige Geist, weil die Menschen schlicht und einfach zum ersten Mal gehört haben und in ihren Herzen war gar nichts als Aufnahme. Sie hatten die Aufnahmetaste gedrückt und sie haben alles aufgenommen, jedes Wort war für sie Botschaft Gottes. Und während Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist. Der Heilige Geist kann heute fallen. Vergessen wir die Dinge, die wir uns so zurechtlegen in unseren Gebeten und sagen einfach, Herr, schenke du uns durch deinen Geist das, worum wir jetzt beten sollen. Und ich bin überzeugt, Gott wird Gebete wirken durch seinen Heiligen Geist. Und in dem Moment, wo der Geist Gottes wirksam werden kann, werden sich die Verheißungen erfüllen und wir alle werden gesegnet werden, überbitten und überverstehen. Auch heute wird der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe kommen. Auch heute will Gott das, worum wir beten, in dein und mein Herz legen. Dann haben wir keinen Wunschzettel, sondern bringen ein Anliegen vor das Angesicht Gottes. Und der Herr ist derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Wie gerne möchte Gott heute unsere Gebete erhören. Wie gerne möchte er heute segnen. Wie gerne möchte er heute seine Verheißungen erfüllen und seinen Geist ausgießen. Wir kommen mit den Verheißungen des Wortes Gottes vor sein heiliges Angesicht. An deinem Wort und an meinem Wort mag er vorbeigehen, aber an seinem Wort kann er nicht vorbeigehen. Er ist und bleibt an sein Wort gebunden. Sein Mund ist der Mund der ewigen Wahrheit. Er ist wahrhaftig in all seinem Tun. Und er ist mehr als imstande, das zu tun, worum wir ihn nach seinem Willen bitten. Amen. Lasst uns aufstehen, unsere Herzen und unseren Mund auftun und vor das Angesicht Gottes kommen. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. O Gott, wir sind Menschen, vergesslich und schwach, sind auf deine Hilfe angewiesen. Aber du kommst uns zur Hilfe. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, o Gott. Lege selbst deinen Willen in unser Herz durch den Heiligen Geist geoffenbart. Mein Gott, dass wir nicht verstandesmäßig über geistliche Dinge denken, sondern wie geschrieben steht, der Geistliche beurteilt alles und wird von niemand recht beurteilt. Und der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. O komm, Geist des Herrn, in unsere Mitte, in unsere Herzen, erforsche mich, erforsche uns, erforsche die tiefen Tiefen der Gottheit und offenbare den Willen Gottes. Ach Herr, wir preisen dich und wir beten dich an. Habe Dank, dass du noch mit uns redest. Wohl den, der dich nicht ablehnt, sondern von ganzem Herzen hört. Halleluja, deinem heiligen Namen. Amen.